»Es muss einen Weg geben, dort hinauf zu gelangen«, sagte Raoden, der sich die Augen gegen die Sonne abschirmte, während er die elantrische Stadtmauer emporblickte. Vor ein paar Stunden war die Sonne aufgegangen und hatte den morgendlichen Nebel verdunsten lassen. Viel Wärme hatte sie jedoch nicht mit sich gebracht. Galadon runzelte die Stirn. »Ich wüsste nicht, wie. Diese Mauern sind ziemlich hoch.«
»Du vergisst, mein Freund«, sagte Raoden, »dass diese Mauern nicht errichtet worden sind, um Leute gefangen zu halten, ja noch nicht einmal wirklich, um Feinde abzuwehren. Die alten Elantrier haben an der Außenseite der Mauer Treppen und Aussichtsplateaus errichtet. Hier drinnen sollte es auch welche geben.«
Galadon gab ein Ächzen von sich. Seit die Wachen unerklärlicherweise von der Mauer verschwunden waren, hatte Raoden einen Weg nach oben finden wollen. Die Mauer gehörte zu Elantris, nicht zur Außenwelt. Von dort aus würde es ihnen vielleicht gelingen, herauszufinden, was in K.E. vor sich ging. Die Unachtsamkeit der Wächter bereitete Raoden Sorge. Ihr Verschwinden war in gewisser Weise eine glückliche Fügung, denn es schmälerte die Wahrscheinlichkeit, dass jemandem neu Elantris auffallen könnte. Doch ihm fielen nur wenige Gründe ein, weshalb die Soldaten ihren Posten auf der Mauer verlassen würden, und der wahrscheinlichste Grund war gleichzeitig auch der besorgniserregendste. War es möglich, dass der Osten zu guter Letzt doch noch angegriffen hatte? Raoden wusste, dass eine Invasion durchaus im Bereich des Möglichen lag. Der Wirn war zu machtgierig, um einen Schatz wie Arelon nach der Reort für immer in Frieden leben zu lassen. Eines Tages würde Fjorden angreifen, und wenn Arelon im heiligen Krieg des Wirrens fiel, würde Elantris zerstört werden. Dafür würden die deretischen Priester Sorge tragen. Raoden teilte seine Ängste nicht mit den anderen Elantriern, aber er wollte etwas dagegen unternehmen. Sollte er Männer auf der Mauer postieren können, wären sie gewarnt, falls sich ihnen ein Heer näherte. Vielleicht hätte Raoden Zeit, seine Leute zu verstecken, wenn er vorgewarnt war. Eine der drei verlassenen Ruinenstädte außerhalb von Elantris war wahrscheinlich ihre größte Hoffnung. Wenn irgend möglich, würde er sie dorthin führen. Jedenfalls angenommen, er wäre dann noch körperlich dazu in der Lage, ihnen zu helfen. In den letzten 4 Tagen hatte das Dor ihn 2-mal angegriffen. Doch während die Schmerzen zunahmen, tat dies seine Entschlusskraft glücklicherweise ebenfalls. Zumindest begriff er das Phänomen mittlerweile. »Dort!« Galadon deutete auf einen Mauervorsprung. Raoden nickte. Es war durchaus möglich, dass der steinerne Pfeiler einen Treppenaufgang beherbergte. »Also los!« Sie befanden sich weit von Neu-Elantris entfernt, das im Stadtzentrum lag, um es vor neugierigen Blicken von der Mauer herabzuschützen. »Hier im alten Elantris war noch alles von der Schleimschicht bedeckt.« Raoden lächelte. Es ekelte ihn allmählich wieder vor dem Schmutz und Unrat. Lange Zeit hatte er beinahe vergessen gehabt, wie widerwärtig es war. Sie kamen nicht sehr weit. Kurz nachdem Galadon den möglichen Treppenaufgang entdeckt hatte, bog ein neuelantrischer Bote aus einer Nebenstraße hinter ihnen. Der Mann kam mit schnellen Schritten auf sie zu und winkte Raoden.
»Milord Lebensgeist!« sagte der Mann.
»Ja, Tenrao?« fragte Raoden, der sich umdrehte.
»Es ist wieder jemand in die Stadt geworfen worden, Milord!«
Raoden nickte. Er begrüßte jeden Neuankömmling gern persönlich.
»Sollen wir gehen?« fragte er Galadon. »Die Mauer läuft uns schon nicht davon«, stimmte der Dula ihm zu.
Bei dem Neuankömmling handelte es sich um eine Frau. Die Frau saß mit dem Rücken zum Tor, die Knie an die Brust gezogen und den Kopf in ihrem Opfergewand vergraben.
»Sie ist nicht zimperlich, Milord«,
sagte Dashe, der beim Eintreffen von Neuankömmlingen als Beobachtungsposten fungierte.
»Sie hat das Tor ganze 10 Minuten lang angeschrien, nachdem man sie in die Stadt geworfen hatte. Dann hat sie ihren Opferkorb gegen die Mauer geworfen und ist dort so zusammengesunken, wie sie jetzt kauert.«
Raoden nickte. Die meisten Neuankömmlinge waren so benommen, dass sie höchstens ziellos umherirrten. Diese Frau besaß innere Kraft. Er bedeutete den anderen zurückzubleiben, denn er wollte ihr keine Angst einjagen, indem er einen ganzen Pulk von Leuten mit sich brachte. Langsam schlenderte er auf sie zu und ging dann genau vor ihr in die Hocke, um auf Augenhöhe mit ihr zu sein.
»Seid gegrüßt«, sagte er freundlich. »Ich schätze mal, ihr hattet keinen sonderlich guten Tag.«
Die Frau hob den Blick. Als Raoden ihr Gesicht sah, verlor er vor Verblüffung beinahe das Gleichgewicht. Ihre Haut war von Flecken übersät und sie hatte keine Haare mehr, aber sie hatte immer noch das gleiche schmale Gesicht und runde, schelmische Augen. Prinzessin Sarene, seine Ehefrau.
»Ihr habt ja keine Ahnung, Lebensgeist«, sagte sie, wobei der Hauch eines ironischen Lächelns ihre Lippen umspielte.
»Ich wette, ich habe mehr Ahnung, als ihr für möglich haltet«, sagte Raoden. »Ich bin hier, um die Sache ein wenig erfreulicher zu gestalten.«
»Was?«
fragte Sarene, deren Stimme auf einmal einen bitteren Unterton annahm. »Werdet ihr mir das Opfer stehlen, das mir die Priester mitgegeben haben?« »Klar werde ich das tun, wenn ihr es unbedingt wollt«, sagte Raoden. »Auch wenn ich nicht glaube, dass wir es brauchen. Jemand war gütig genug, uns vor ein paar Wochen etliche Ladungen Nahrungsmittel zu liefern.« Sarene betrachtete ihn feindselig. Sie hatte seinen Verrat nicht vergessen. »Kommt mit«, drängte er und hielt ihr die Hand entgegen.
»Ich vertraue euch nicht mehr, Lebensgeist.«
»Habt ihr mir denn jemals vertraut?« Sarene zögerte und schüttelte dann den Kopf.
»Ich wollte schon, aber ich habe gewusst, dass ich es nicht tun sollte.«
»Dann habt ihr mir im Grunde nie eine Chance gegeben, oder?« Er streckte ihr seine Hand noch ein wenig näher hin. »Kommt mit.« Sie musterte ihn einen Moment und sah ihm prüfend in die Augen. Schließlich hob sie ihre schmale, feingliedrige Hand, legte sie zum ersten Mal in die seine und ließ sich von ihm auf die Beine ziehen. Die jähe Veränderung war geradezu atemberaubend. Es war, als sei Sarene aus der Dunkelheit in den Sonnenschein getreten oder als sei sie aus Brackwasser in die warme Luft aufgetaucht. Der schmutzige Schleim von Elantris hörte an einer klaren Grenzlinie auf, hinter der das Kopfsteinpflaster sauber und weiß war. An jedem anderen Ort wäre die einfache Sauberkeit der Straße bemerkbar, aber nicht bemerkenswert gewesen. Doch hier, mit der Fäule von Elantris in ihrem Rücken, hatte Sarene das Gefühl, in Domis Paradies gestolpert zu sein. Sie blieb vor dem steinernen Tor stehen und starrte die Stadt in der Stadt mit weit aufgerissenen, ungläubigen Augen an. Die Menschen jenseits des Tores unterhielten sich und arbeiteten. Zwar hatte jeder Einzelne die verfluchte Haut eines Elantriers, aber gleichzeitig hatte jeder auch ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Keiner trug die Lumpen, die sie für die einzige in Elantris erhältliche Kleidung gehalten hatte. Stattdessen hatten sie einfache Röcke oder Hosen und ein Hemd an. Die Stoffe waren von auffällig grellen Farben. Verblüfft stellte Sarene fest, dass es die Farben waren, die sie ausgesucht hatte. Doch was sie als widerwärtig empfunden hatte, trugen die Leute hier voll Freude. Die satten Gelb-, Grün- und Rottöne unterstrichen die allgemeine Fröhlichkeit noch. Dies waren nicht die Menschen, die sie noch vor ein paar Wochen erbärmlich um Essen bettelnd erlebt hatte. Sie sahen aus, als gehörten sie in ein idyllisches Märchendorf. Es waren Menschen, die eine gutmütige Fröhlichkeit zum Ausdruck brachten, die Sarene in der wirklichen Welt für unmöglich gehalten hätte. Dabei lebten sie an genau dem Ort, von dem alle Welt wusste, dass er noch schrecklicher war als die Wirklichkeit.
»Was